SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Dagmar Freudenreich. Und auch heute wieder mit der Frage, wird das was mit der geplanten Abstimmung im Bundestag morgen über das riesige Schuldenpaket? Es gibt immer noch Widerstand von mehreren Seiten. Erstens, mehrere Bundestagsabgeordnete versuchen, die Abstimmung zu verhindern. Sie kündigen an, erneut vor dem Bundesverfassungsgericht zu klagen. Uwe Berndt.
Die Beratungszeit für so eine weitreichende Entscheidung sei zu kurz. Drei FDP-Abgeordnete und die fraktionslose Abgeordnete Joanna Cottard haben dazu neue Eilanträge gestellt. Für Cottard ist es schon der zweite Anlauf in dieser Frage vor Gericht. Verfassungswidrig sei vor allem, dass nur 3 Tage vor der endgültigen Abstimmung weitere gravierende Änderungen im Gesetz vorgelegt worden seien. Dies ließe sich in so kurzer Zeitspanne nicht seriös diskutieren und abwägen, argumentiert der FDP-Finanzexperte Florian Tonka gegenüber dpa. Die Bundesregierung hätte selbst einfache Nachfragen dazu nicht beantworten können.
Und dann gibt es ja zweitens noch die Furcht vor Abweichlern in den Reihen von Union, SPD und Grünen. Wenn es also zu der Abstimmung morgen kommt, wird es tatsächlich eine Mehrheit geben für das Schuldenpaket? Die SPD-Co-Vorsitzende Esken will in ihrer Fraktion noch Überzeugungsarbeit leisten. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF hat sie angekündigt, man werde dabei vor allem über inhaltliche Fragen diskutieren.
Es geht natürlich um die doppelte Botschaft eben auch der Ausgaben für die Verteidigung und der Ausgaben für die Infrastruktur, dass es auch zusammengehört, dass wir, wie wir im Wahlkampf gesagt haben, kein Entweder-Oder wollen, dass wir nicht für die Bundeswehr eine Menge Geld aufbringen und für die Verteidigungsfähigkeit, aber eben nicht für die Schulen, nicht für die Brücken, nicht für die Schienen. Also, und in dieser Kombination hoffen wir auch, die Kolleginnen und Kollegen überzeugen zu können. Aber es ist, glaube ich, bei der CDU noch ein weiterer Weg als bei uns.
Für die erforderliche Zweidrittelmehrheit haben Union, SPD und Grüne gemeinsam 31 Abgeordnete mehr als nötig. Beobachter rechnen mit etwa 20 möglichen Abweichlern in den 4 Parteien. Widerstand gegen das Schuldenpaket gibt es aber auch drittens in den Ländern, denn die sollen nach der Bundestagsabstimmung morgen dann am Freitag im Bundesrat zustimmen. Hier ist Bayerns Ministerpräsident Söder gefragt. Er muss seinen Koalitionspartner, die Freien Wähler, bearbeiten, denn auf die Stimmen der Bayern könnte es ankommen. Am Nachmittag soll es ein Treffen geben, denn die Freien Wähler finden neue Schulden in dieser Höhe nicht gut. Allerdings hat deren Vorstandsmitglied Mehring schon vor dem Treffen wissen lassen, man sei sich der Verantwortung in herausfordernden Zeiten bewusst. Na also, da muss Markus Söder wohl gar nicht so viel Druck machen. Und noch ein Gespräch in ganz anderer Sache. US-Präsident Trump will morgen mit dem russischen Präsidenten Putin über die Ukraine sprechen. Bei dem Telefonat gehe es um eine mögliche Waffenruhe oder sogar ein Ende des Krieges, sagt Trump. Aus Washington Samuel Jakisch.
Als eines der konkreten Gesprächsthemen für das Telefonat nannte Trump die Aufteilung bestimmter Vermögenswerte zwischen Russland und der Ukraine sowie den künftigen Verlauf von Landgrenzen oder den Verbleib von Kraftwerken. Der Sondergesandte der US-Regierung für die Ukraine, Steve Witkoff, hatte erst vor wenigen Tagen Moskau besucht und russische Regierungsvertreter getroffen, inklusive Wladimir Putin selbst. Witkoff sagte am Sonntag im Interview mit CNN, dass auch die Gespräche mit der Ukraine in dieser Woche fortgesetzt würden.
Die Außenminister und Außenministerinnen der EU beraten gerade in Brüssel über die Lage im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dabei geht es um weitere Milliardenhilfen, aber auch um die schwierigen Beziehungen zu den USA und den Nahostkonflikt. Im Anschluss an das Treffen findet eine Geberkonferenz für Syrien statt. Syrien und auch die Nachbarländer Türkei und Libanon sollen zusätzliches Geld für humanitäre Hilfe bekommen. Bundesaußenministerin Baerbock hat schon 300 Millionen Euro zugesagt. Politische Unsicherheiten verunsichern weiter die Wirtschaft. Das Münchner IFO-Institut traut der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr nur ein kleines Wachstum von 0,2% zu. Nach Angaben der Wirtschaftsexperten könnte sich die Lage 2026 verbessern. Dann soll das Bruttoinlandsprodukt um 0,8% steigen. Die Konsumlaune sei schlecht. Auch die Unternehmen investierten zurückhaltend. Hier was für alle Kinofans. Der Film September 5 über das Olympia-Attentat 1972 in München geht als Favorit ins Rennen um den Deutschen Filmpreis. Das hat die Deutsche Filmakademie mitgeteilt. September 5 wurde unter anderem in der Kategorie Bester Spielfilm nominiert, ebenso wie In Liebe, Eure Hilde und Die Saat des heiligen Feigenbaums. Der Hauptpreis, die Goldene Lola, zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen der Filmbranche. Die Preisverleihung findet am 9. Mai in Berlin statt.
Fokus Südwest.
In Baden-Württemberg geht der Streit darüber weiter, ob wir im medizinischen Notfall schnell und gut genug versorgt werden. Es geht um die geplante Schließung von 18 Bereitschaftspraxen im Land. Die SPD-Landtagsfraktion lädt rund 200 Bürgerinnen und Bürger am Nachmittag zum sogenannten Notfallgipfel in den Stuttgarter Landtag. Sie kommen aus Städten, die von der Schließung betroffen sind. Knut Bauer.
Die SPD spricht von einem beispiellosen Kahlschlag für die ambulante Versorgung im ländlichen Raum und will bei der Veranstaltung alle Beteiligten zu Wort kommen lassen. Diskutieren werden unter anderem die stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung und der Bürgermeister der Stadt Mülheim, der eine Klage von 13 Kommunen gegen die Schließung der Notfallpraxen koordiniert. In keinem anderen Bundesland habe die Landesregierung nicht mit den Verantwortlichen vor Ort gesprochen, kritisiert der SPD-Landesvorsitzende Stoch. Wegen Personalmangels unter den niedergelassenen Ärzten will die Kassenärztliche Vereinigung im Laufe des Jahres schrittweise 18 Notfallpraxen schließen.
Querdenker. Früher stand das Wort für Menschen, die Dinge kreativ und neu angehen. Seit der Corona-Pandemie steht es vor allem für eine Protestbewegung, die der Stuttgarter Unternehmer Michael Ballweg angeführt hat. Für seine Querdenkerbewegung brauchte er Geld, Spenden. Hat er dabei betrogen? Das soll ein Prozess in Stuttgart klären. Das Landgericht hat jetzt vorgeschlagen, das Verfahren einzustellen, und zwar wegen Geringfügigkeit. Die Staatsanwaltschaft lehnt das aber ab. Werner Trefts.
Bei einer Verfahrenseinstellung könnte Ballweg straffrei aus dem Prozess herauskommen. Die Staatsanwaltschaft sieht nach der bisherigen Beweisaufnahme allerdings keinen Anlass, das Verfahren einzustellen. Sie hält eine Verurteilung Ballwegs weiterhin für wahrscheinlich. Die Staatsanwaltschaft hat Ballweg unter anderem versuchten Betrug vorgeworfen. Er habe durch öffentliche Aufrufe von tausenden Menschen mehr als 1 Million Euro für die Querdenkerorganisation eingeworben, die Spender aber über die Verwendung der Gelder getäuscht. Mehr als 570.000 Euro habe er für private Zwecke verwendet, so der Vorwurf. Der Querdenken-Initiator saß ab Juni 2022 9 Monate in Untersuchungshaft.
Und noch ein Prozess. Am Amtsgericht Freiburg hat der Prozess gegen einen Mitarbeiter der Stadt Freiburg begonnen. Er soll Schmiergeld angenommen haben. Der Mann war für den Bereich Elektrotechnik der Stadt zuständig und soll einer Elektrofirma Aufträge zugeschanzt haben. Am Mittelrhein will die Bahn viele Stationen barrierefrei ausbauen. Das hat sie auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Die rechtsrheinische Strecke wird im kommenden Jahr generalsaniert. Und dabei sollen 21 der 32 Stationen barrierefrei umgebaut werden. Der Rest erfülle die Kriterien des Bundes nicht, der den Ausbau bezahlt. Sie sind zu klein. In Rheinland-Pfalz steht außerdem ein Abschied an, der Abschied von einer Kirche in Ahrbrück. Hier wird ab heute die Andreaskirche abgerissen. Sie ist bei der Ahrflut stark beschädigt worden. Das Bistum Trier sagt, der Wiederaufbau wäre zu teuer. Der Abriss der Kirche sorgt aber für Ärger bei den Bürgern. Die Andreaskirche sei die einzige Kirche in der Gegend gewesen, die man auch mit Rollstuhl und Rollator bequem erreichen konnte, sagen die Kritiker.
Und dann war da noch
ein französischer Politiker, der die Freiheitsstatue zurückverlangt. Wie bitte? Genau, die 93 Meter hohe Freiheitsstatue, die seit 1886 am New Yorker Hafen auf Liberty Island steht. Ein Geschenk Frankreichs. Die Dame mit der Fackel in der Hand und der Botschaft auf dem Sockel:
Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die sich danach sehnen, frei zu atmen.
Diese Botschaft, diese Statue, also das Symbol des amerikanischen Traums, passt nicht mehr zum Amerika von US-Präsident Trump, findet der linke französische Europapolitiker Raphael Glücksmann. Da mag er recht haben. Die armen, geknechteten Massen, die vor allem über die mexikanische Grenze ins Land der Freiheit wollen, sind dort schon lange nicht mehr willkommen. In Frankreich, muss man fairerweise sagen, und überhaupt in Europa, geht es Migranten allerdings ähnlich. Glücksmann hat eher Edelmigranten im Sinn. Geknechtete Forscherinnen und Forscher, denen die US-Regierung Forschungsgelder kürzt oder ihre Stellen gleich ganz streicht. Glücksmanns Botschaft an Trump: Wenn ihr unbedingt die Menschen entlassen wollt, die euer Land zur führenden Macht der Welt gemacht haben, dann sind sie in Frankreich jederzeit willkommen. Bei seinen Anhängern kam die Rede sehr gut an. Bleibt die Frage, wo wäre für die Riesendame in Frankreich noch ein schönes Plätzchen frei? Vorschläge nehmen wir gerne entgegen.
Das SWR Aktuell Infodate. morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.